SRF 1.
SRF 1.
Sehr herzlich willkommen an dem noch verregneten Mittwochvormittag. Ja, vor gut 540 Jahren hat es zu Murten im Friburgischen eine historische Schlacht gegeben. Das Heer der Eidgenossen, über 20'000 Mann stark, ist einem ungefähr gleich grossen Heer vom Burgunderkönig Karl dem Kühnen gegenübergestanden. Ein heroischer Sieg ist es dann worden von den Eidgenossen. Und in der Schule haben wir doch dazu den Spruch gelehrt: Karl der Kühne verlor bei Grandson das Gut, bei Murten den Mut, bei Nancy das Blut. Unsere Sendung Treffpunkt jetzt bewegt sich in dieser Stunde zwischen Mythos und Realität von dieser Schlacht in der Burgunderkrieg. Heute, am Tag nach der Premiere vom grossen Freilichtspektakel zu Murten. Wir wollen herausfinden, wie es denn damals tatsächlich war auf dem Schlachtfeld oder auf der politischen Bühne. Die beiden Feldherren zum Beispiel haben sich nämlich sehr gut gekannt. Adrian von Bubenberg, der Eidgenoss, und Karl der Kühne. Sie sind zusammen aufgewachsen und haben sich dann eben auf dem Schlachtfeld Saures gegeben. Ein spannender Vormittag erwartet Sie. Ich freue mich sehr darauf. Am Mikrofon Tommy Scherer.
Mich an und ich geh mit und er ist ewig, dieser Augenblick. Da scheint die Sonne, da lacht das Leben, da geht mein Herz auf, ich will's dir geben. Ich will dich tragen, ich will dich lieben, denn die Liebe ist geblieben, hat mich gefragt, ist einfach da, weglaufen geht nicht, das ist mir klar. Liebe will nicht, Liebe kennt nicht, Liebe wird nicht, Liebe ist, Liebe sucht nicht, Liebe fragt nicht, Liebe ist, so wie du bist. Gute Nacht, mein Wunderschöner, und ich möchte mich bedanken, was du getan hast, was du gesagt hast, das war ganz sicher nicht leicht für dich. Du denkst an mich in voller Liebe, und was du siehst, geht nur nach vorne. Du bist mutig, du bist schlau. Ich werd immer für dich da sein, das weiß ich ganz genau.
Opulent orchestriert und gesungen von der Nena «Liebe ist». Und wir haben gerade jetzt ein Mail bekommen. Freue mich sehr auf die Sendung heute. Damit ist die Sendung «Treffpunkt» gemeint. Freue mich sehr, dass ich ein Burgunder bin, der überlebt hat. Vom Jan Burgunder aus Luzern, notabene geschickt. Es geht um die Schlacht von Murten. Das Jahr 1476 war es. 22. Juni, südlich von Murten, breitet sich grüne Hänge aus, entlang von der Achse zwischen Ost und West. Und auf diesen Hängen stehen sich zwei Feldherren gegenüber, beide in schweren Rüstungen, hinter sich je ungefähr 20'000 Soldaten. Der eine, der Burgunderkönig und Herzog Karl der Kühne.
Der Karl ist jähzornig. Er will Macht, aber er ist auch der einzige Sohn, ist verletzlich auch, allein.
Ja, der andere ist sein grosser Gegenspieler, der Berner Schultheiss Adrian von Bubenberg.
Er war natürlich eine Figur, die ganz klare Ansagen gemacht hat und auch sehr grosse Risiko auf sich genommen hat und natürlich auch eben quasi David gegen Goliath in die Schlacht reingegangen ist, obwohl er gewusst hat, dass die Chance sehr, sehr klein ist, überhaupt mit dem Leben davor zu kommen.
Ja, geredet haben jetzt natürlich nicht die historischen Figuren, sondern die beiden Schauspieler, Stefan Kohlmus, er spielt den Karl den Kühnen, und der Joris Gratwohl, er ist der Adrian von Bubenberg im aufwendig inszenierten Freilichttheater 1476, wo gestern am Abend Premiere hat, mit dabei bei den letzten Proben, unser Reporter, der Freddy Gasser.
Ja, und als allererstes ist mir eigentlich die grandiose Kulisse aufgefallen. Am Hang vor einer überdachten grossen Tribüne sieht man zuerst einen gekisseten Durchgang, Verdross, die immer wieder in Szene drin galoppiert kommend. Die Bühne selber ist auf der ganzen Breite nach hinten offen. Und so sieht man direkt auf das Altstadtchen von Murten, der Murtensee und dahinter der Montvuy. Und genau in dieser Umgebung hat ja dann 1476 die Schlacht bei Murten stattgefunden. Und so kommt gerade am Anfang vom Stück ein Ritter anzugaloppieren und bremst erst kurz vor dem Wachsoldat.
Ich muss zu deinem Herrn, Adrian von Bubenberg. Das wollen hier viele. Eine Botschaft aus Bern für Adrian von Bubenberg. Lass mich durch.
Ja, Botschaft nämlich, dass der Karl der Kühne Bären wolle angreifen. Und so entwickelt sich nachher das Theaterstück auf der Bühne, rechts mit schlichten Holzumriss Spiez dargestellt. Da hat Adrian von Bubenberg seinen Sitz gehabt, links Murten, dem Ort, wo die Schlacht stattgefunden hat. Im Theater dargestellt, mit rüstigen Kettenhemmeln, primitiv verneiten Wildlederstiefeln und natürlich grobem Schwertkampf.
Ja, also Darstellung im Theater mit rund 60 Schauspielerinnen, Schauspieler und eben 6 Ross. Damals aber ist es ganz anders zu und her gegangen vor Murten. Das Burgunderheer vom Karl dem Kühnen ist mit über 20.000 Soldaten in die Schlacht gezogen. Die Eidgenossen eben rund um den Adrian von Bubenberg sind eigentlich fast noch mehr gewesen. Wie genau sich die beiden Heere im Jahr 1476 begegnet sind, das besprechen wir jetzt dann gerade mit dem Historiker Claude Longchamp. Er ist ein profunder Kenner von dieser ganzen damaligen Geschichte.
Yeah.
Mittwochvormittag, das ist SRF 1. Karl der Kühne, oder? Haben wir alle in der Schule mal davon gehört. Herzog von Burgund. Der Karl der Kühne hat Ende des 15. Jahrhunderts den Traum, wie schon ein Haufen andere vor und nach ihm, von einem grossburgundischen Reich gehabt. Ein Reich von der Nordsee, wo bis zum Mittelmeer hätte sollen gehen. Und auf dem Weg dorthin sind dem Eidgenossen unter der Führung von Adrian von Bubenberg im Weg gestanden. Die Sendung Treffpunkt heute zu dieser historischen Murtenschlacht vor bald 540 Jahren, auch weil gestern zu Murten dazu ein grosses Freilichtspektakel 1476 stattgefunden hat. Bei uns in der Sendung begrüsse ich den Historiker Claude Longchamp, den Sie von vielen Abstimmungssendungen auch kennen. Er ist Leiter vom GFS Bern Meinungsforschungsinstitut. Schönen guten Tag, Herr Longchamp.
Schönen guten Tag. Heute rede ich allerdings nicht über den Grippen, das mache ich am nächsten Sonntag, sondern ich rede darüber, wie die Schweizer, die Eidgenossen, zu ihrer ersten Artillerie gekommen sind.
Ja, sättige Sachen und anders gehören wir von Ihnen. Bis jetzt habe ich immer gemeint, Sie sind Spezialist auf Blauburgunder, auf der Wein, aber offenbar auch zu den Burgunder. Wissen Sie noch offen zu sagen? Warum, Herr Longchamp, ist denn das Heer von Karl dem Grossen zu Murten gegen Widerstand von den Eidgenossen getroffen?
Vor allem Bern und Burgund haben beide eine eher expansive Politik betrieben in dieser Zeit und sind aus dem Grund Gegner geworden. Die Burgunder sind über den Jura reingekommen, haben sich aufgestellt in der Nähe von Morsch, was eine savoyische Stadt war und mit den Burgunder verbündet war, und haben dann zwei Angriffsrouten gehabt, entweder über Freiburg in die Eidgenossenschaft oder über Bern in die Eidgenossenschaft. Freiburg wäre an sich einfacher gewesen, aber wahrscheinlich, wenn man bei Freiburg durchgekommen wäre, hätte man trotzdem durch Bern durch müssen. Also haben sie sich entschieden, dass sie über den Weg, über Murten nehmen und versuchen, dort direkt durchzugehen und dann auf die Stadt Bern kommen. Die Stadt Bern ist im Ruf gestanden, dass sie eigentlich das Widerstandsnest war gegen die Burgunder. Eine stolze Reichsstadt, die mitten im Aretal war und eigentlich strategisches Zentrum von dem Mittelland war. Und so hat man den Weg auf Murten gewählt und eigentlich nicht damit gerechnet, dass es in Murten bereits zu einer grossen Schlacht kommt. Aber die Berner haben eine Art Präventivschlag gemacht. Der Adrian von Bubenberg ist nämlich bereits, als er gesehen hat, dass die burgundische Heer anreiten, ist er bereits nach Murten gegangen, was damals auch eine savoyische Stadt war, und hat die Stadt schlicht und einfach besetzt. Das heisst, wir müssen damit rechnen, wenn man bei Murten durch will, muss man zuerst die Stadt erobern, weil wenn man sie nicht erobert, ist es gefährlich, dass man eine bernisch besetzte Stadt im Rücken hat. Also muss es dort rund um das Murten eine Schlacht geben.
Karl der Kühne, der Herzog von Burgund, nicht Karl der Grosse, wie es ihm vorher rausgerutscht ist. Ich habe das mir im Kopf so gesagt. Sag ja nie Karl der Grosse, sondern Karl der Kühne, dass es klar ist. Also der Karl der Kühne, der hat das modernste Heer damals geführt in Europa und ist dann eben gegen die viel wirklich schlechter bewaffneten Eidgenossen angetreten. Was sind denn da für Unterschiede in den Waffengattungen gewesen?
Natürlich ist der Karl der Kühne wirklich einer der bestausgerüstetsten Feldherren gewesen von der damaligen Zeit. Er hat das klassische Ritterheer, also die Ritterei gehabt, das klassische Ritterheer gehabt. Schwer bewaffnete Ritter, die mit ihren Rössern und mit ihren Unterstützern rundherum in einer Position gewesen sind, wo sie haben können angreifen konnten. Und wenn man einige hundert oder tausend von denen gehabt hat, ist man dann schon relativ gut aufgestellt gewesen. Als zweites, und das ist damals sehr revolutionär gewesen, der Karl der Kühne hat auch bereits eine Artillerie gehabt, das heisst, er hat bereits Kanonen gehabt, mit denen hat er können auf die Schlachtfelder schiessen und damit natürlich verheerende Schäden auch anrichten, insbesondere auch beim Gegner. Schliesslich hat er englische Unterstützung gehabt, er hat auch noch einen Pfeilbogen gehabt, das heisst, man hat auch noch müssen damit rechnen, dass man gerade von hinten und von vorne mit dem Pfeilbogen erledigt wird. Das ist schon insgesamt eine sehr gut gerüstete Armee gewesen. Auf der anderen Seite, allerdings nicht ganz zu unterschätzen, weil die Eidgenossen nicht ganz alleine gewesen sind. Sie haben Unterstützung von der sogenannten Niederen Vereinigung, das war ein Städtebündnis rund um Basel, und sie haben Unterstützung vom Herzog von Lothringen. Und der Herzog von Lothringen, der hat etwas wettgemacht, was die Eidgenossen nicht hatten. Das normale eidgenössische Heer ist aus Infanterie bestanden, also aus Fusssoldaten, aber der Herzog von Lothringen, der hat auch eine Reiterei mitgebracht, und damit haben wir wenigstens einigermaßen ein Gleichgewicht gehabt bei diesen starken Formen vom Angriff, den wir damals hatten. Allerdings keine Artillerie. Das hat die eidgenössische Armee damals nicht gekannt. Man hat also noch keine Ahnung gehabt, wie man mit dem eigentlich umgehen soll. Damit kann man sagen, Burgunder sind sicher besser bewaffnet gewesen, vielleicht aber schlechter motiviert.
Aha, jetzt wollte ich nämlich gerade fragen, oder? Umso erstaunlicher bei der besseren Bewaffnung der Burgunder, dass die Schweizer Eidgenossen dann den Sieg davon getragen haben.
Ja, die Eidgenossen haben eine Kampftaktik gehabt, die Burgunder nicht so gut kennt haben. Die haben sie erst wenige Wochen vorher in Grandson, wo es schon mal eine Art Schlacht gegeben hat, kennengelernt. Und das war der sogenannte Gewalthaufen. Man stellt sich das vor, da stehen vielleicht tausend Fussvolk miteinander zusammen, ganz eng verknäuelt, so wie ein Wollknäuel, schön miteinander verbunden. Und zuvorderst vorne haben sie lange Spiesse, etwa 5 Meter lange Spiesse. Rundum auf der Gewalthaufen hat man lange Spiesse und der Gewalthaufen, der hat sich, wenn er so zusammengeblieben ist, auf diesen Schlachtfeldern gut können bewegen und der ist sehr schwer gewesen zum Angreifen, vor allem durch die Ritter. Die Ritter haben nicht recht gewusst, wie sie mit dem sollen umgehen, weil sie sind sich mehr gewöhnt gewesen, Ritter gegen Ritter zu kämpfen. Und bei dem Gewalthaufen, bei den langen Spiessen, die man da hatte, sind sie dann vom Ross gestossen worden und gelegentlich halt dann auf dem Rücken gelegen und auf dem Rücken gelegen mit einer schweren Rüstung. Das sieht ein bisschen aus wie ein Maienkäfer, der ein bisschen zappelt. Und dann ist halt einer von den Eidgenossen vorbeigekommen, hat seine Hellebarde gezückt und dann ist halt fertig gewesen mit der Geschichte von dem stolzen Ritter. So kann man sagen, der Gewalthaufen, der ist eigentlich das entscheidende Element gewesen, warum ein Fussvolk gewinnen konnte gegen das Ritterheer.
All das weiss man natürlich aus verschiedensten Quellen. Claude Longchamp, hat man da zum Beispiel Quellenangaben über das Wetter? Ich stelle mir vor, oder? Reiter, Ross in schweren Rüstungen. Wenn der Boden schwer und tief ist, ist es noch schwerer, so zu kämpfen. Hat man da Angaben zum Wetter?
Ja, tatsächlich weiss man, es war noch schlechter als heute. Ziemlich regnerisch war es am Schlachttag. Und auch in den 10 Tagen vorher war es ziemlich regnerisch gewesen. Und die Eidgenossen haben so eine kleine Provokationsstrategie gemacht. Sie haben immer sogenannte fiktive Angriffe gemacht. Also sie haben immer so gedeutet, sie würden die jetzt angreifen. Dann haben die ganzen 20'000, die da waren, auf der anderen Seite sich müssen in die Rüstung stecken. Das war immer ein aufwendiger Prozess von mehreren Stunden gewesen, bis man da aufgestellt war auf dem Schlachtfeld. Und dann ist nie ein Schlacht daraus geworden. Dann haben Eidgenossen das 3-4 Mal durchgespielt. Am Schluss sind die ein bisschen mürbe auf der anderen Seite und haben so das Gefühl gehabt, ja, also jedes Mal haben wir uns für die Katze angelegt, sind da im Regen rausgestanden und dann war nichts gewesen. Und dann am 22. Juni, am Mittag, haben dann die Eidgenossen mit voller Wucht angegriffen, die 20'000, Unterstützung von allen eidgenössischen Orten, mit voller Wucht angegriffen und haben effektiv den Gegner typiert. Man rechnet damit, dass es an dem Regentag etwa einem Viertel gelungen ist, bis zur Schlacht sich wirklich aufzustellen. Das heisst, wirklich an der Schlacht können teilnehmen. Die anderen sind in ihren Burgunderzelt, in ihrem Feldlager überrascht worden und zum Teil vertrieben und in die Flucht geschlagen worden.
Der Historiker Claude Longchamp bleibt noch bei uns in der Sendung bis am 11 Uhr rund um die legendäre historische Schlacht von Murten 1476. Karl der Kühne, letzte Herzog von Burgund und Luxemburg. Man sagt, das sei ein Mann eben mit Visionen gewesen. Ist er vielleicht sogar grösserwahnsinnig gewesen? Auf die Frage wollen wir natürlich dann auch noch eine Antwort.
Für einen guten Zweck, sei der Fritz, der vor mir steht. Dabei muss ich selber sammeln, wenn das so weitergeht. Sie wollen alle etwas von mir, das Militär und das Steuerbüro. Ob schon sie erst grad kürzlich haben mit dem Alltag überkommen. Nachher heisst sie in meiner Stammbeiz, du zahlst mir noch ein Bier. Aber ich weiss nicht, woher, nein, ich bin ja schliesslich selber Stier. Und da kommt schon wieder einer, will eine Zigarette nehmen. Und natürlich war es mein Letzter gewesen und ein Feuer hat ihm auch noch gegeben. Bin ich Gottfried Schlutz, ein Kiosk? Oder bin ich etwa eine Bank? Oder sehe ich aus wie ein Hotel? Oder wie ein Kassenschrank? Bin ich Gottfried Schlutz, ein Kiosk? Oder bin ich Bank. Oder sehe ich aus wie ein Hotel oder wie ein Kassenschrank? Ja, da kommt so ein wilder Hippie mit geflickten Hosenbeinen und fragt mich überfreundlich, sag, hättest du mir nicht 2 Steine? Und kommt 10 Meter weiter, da quatscht mich einer an. Es reicht nicht für das Busbillett, aber könnte es 50 haben. Und ich hätte mich, hätte Gummi, da lacht mich ein Mädchen an. Lass die Wimpern, lass klimpern und sagt, darf ich einen haben. Es wüsste nicht, wo die Fuse, ob es vielleicht ging bei mir. Aber sie haben mir doch gerade gekündigt, ist da selber vor der Tür. Bin ich Gottfried Stutz, ein Kiosk, oder bin ich jemand?
Ortschaft bin ich oft in Stutzen Kiosk oder bin ich etwa ein Bank oder sehe ich aus wie ein Hotel oder wie ein Kassenschrank.
Schon fast historisch, der Titel von Bollhofer und Schmetter, eine Band eben nicht, sondern Rumpelstilzen geheissen und der wunderschöne Titel «Der Kiosk». Wir schauen uns schnell die Verkehrssituation an. SRF Verkehrsinfo von 10.30 Uhr in der Region Zürich auf dem Nordring Richtung Bern zwischen Seebach und Affoltern, stockender Verkehr. Und noch die Meldung zum Schienenverkehr. Wegen einer Beschädigung am Gleis ist die Strecke zwischen Bern und Bern-Wankdorf bis voraussichtlich 11 Uhr nur eingeschränkt befahrbar. Betroffen sind die Linien Bern-Biel sowie Bern-Burgdorf-Olten. Es muss mit Verspätungen und Zugsausfällen gerechnet werden. Ich wünsche Ihnen Geduld und eine gute, ruhige Fahrt. Das ist Norah Jones.
Sunrise, sunrise, looks like morning in your eyes, but the clock's held 9:15 for hours. Sunrise, sunrise, couldn't tempt us if it tried, 'cause the afternoon's already come and gone. And I said, who? Sure, it's written all over my face. Surprise, surprise, never something I could hide. When I see we made it through another day, then I say, who? Ooh.
Sunrise. Die Sonne ist zwar rauf und oben, aber man sieht sie sozusagen nie. Das kommt dann schon noch im Verlauf von dem Tag. Herzlich willkommen, wenn Sie jetzt gerade zugeschaltet haben. Die Sendung Treffpunkt auf SRF 1 heute zu der historischen Schlacht von 1476 zu Murten, wo sich die beiden Heere von den Eidgenossen und vom damaligen letzten Herzog von Burgund und Luxemburg, Karl dem Kühnen, gegenübergestanden sind. Wir werden das nächstes mit unserem Historiker klären, ob dann der Karl der Kühne irgendwie grösserwahnig war, grösserwahnsinnig, weil, was hat er wollen? Ein Reich erschaffen von der Nordsee bis Italien und auf dem Weg auf das Italien ist er eben den Eidgenossen in die Quere gelaufen. Das als nächstes nach dem Peter Cetera. Die Treffpunkt Mittwochvormittag vor bald 540 Jahren sind sich zu Murten zwei Feldherren mit ihrem Heer gegenübergestanden. Ja, der Berner Schultheiss Adrian von Bubenberg, gespielt vom Schauspieler Joris Gradwohl und Karl der Kühne, gespielt vom Stefan Kohlmus. Gestern ist zum Murten Premiere vom Freilichtspektakel 1476 gewesen, wo es um die Schlacht von Murten geht. Und ein guter Schauspieler, der versetzt sich ja sehr tief in seine Figuren. Und darum haben wir wissen vom Joris Gradwohl, wie ist er denn gewesen, der Adrian von Bubenberg, aus seiner Sicht?
Er war natürlich eine Figur, die ganz klare Ansagen gemacht hat und auch sehr grosse Risiko auf sich genommen hat und natürlich auch eben quasi David gegen Goliath in die Schlacht reingegangen ist, obwohl er gewusst hat, dass die Chance sehr, sehr klein ist, überhaupt mit dem Leben davor zu kommen.
Ja, und sein Gegenpart, der Burgunder Herzog Karl der Kühne, der beschreibt der Schauspieler Stefan Kohlmus so.
Der Karl ist jähzornig, er will Macht, aber er ist auch der einzige Sohn, ist verletzlich auch, allein.
Ja, und die Macht, die wollte ich jetzt noch ein bisschen ausdehnen, zusammen mit dem Gast von uns, mit dem Historiker Claude Longchamp. Sie kennen ihn vom GFS Bern, Meinungsforschungsinstitut. Claude Longchamp ist jetzt der letzte Herzog von Burgund und Luxemburg, Karl der Kühne, ein Mann mit Visionen gewesen, ein grosser Wahnsinniger.
Ja, vielleicht kann man es aus so ein schweizerisch-eigenössischer Sicht meinen. Er sei ein grösser Wahnsinniger gewesen, mir gefällt das Wort von der Visionen deutlich besser. Man muss sich die Situation vorstellen. Die Herzöge von Burgund sind eigentlich Vasallen, Untertanen vom französischen König. Sie stammen aus der gleichen Familie, aus der Dynastie von der Valois. Sie haben während 100 Jahren haben sie vier Herzöge und die vier Herzöge, die bauen einen spätmittelalterlichen Feudalstaat auf. Eine Konkurrenz, könnte man sagen, zum französischen König, immer mit englischer Unterstützung. Das Ziel ist eigentlich, die zwei grossen Wirtschaftszentren von der damaligen Zeit, Flandern im Norden, wo der Nordseehandel kontrolliert hat, und die Po-Ebene mit Mailand, Venedig und Genua, mit diesen drei Städten im Süden, die zwei miteinander zu verbinden. Und wer eigentlich das geschafft hätte, der hätte können sagen, ich bin wirtschaftlich der potenteste in Europa, ich bin reicher als der französische König, ich bin vor allem viel reicher als der Habsburger Kaiser. Und das ist eigentlich genau das Ziel gewesen von diesen Valois-Herzögen, wo die beide grossen Wirtschaftszentren wollen miteinander verbinden. Man kann sagen, das war eine grosse Vision. Mit dem hätten sie sich quasi die oberste Liga der Adligen, von der damaligen herrschenden Schicht spielen. Nämlich nicht nur Herzöge sein, aus dem Burgundischen, sondern dass sie einen Königstitel bekommen hätten und damit Könige von Burgund gewesen wären. Und dass Burgund hätte können reichen von Brücken bis irgendwie auf Genua. Und dann wären sie natürlich Kaiseraspiranten gewesen und tatsächlich die möglichen Nachfolger vom Habsburger Kaiser.
Gut, Wirtschaftsräume, die werden auch heute quasi gebaut und entweder es funktioniert auf wirtschaftlicher Basis oder nicht. Und wenn es halt eben nicht geht, dann nimmt man ein Heer zur Hand. Das deutet doch schon ein bisschen darauf her, dass er grösser Wahnsinnig war.
Ja, tatsächlich haben seine Vorfahren vor allem mit Erwerb, also Flandern, haben sie gekauft. Die reiche Gegend, die haben sie können kaufen. Die Recht auf das Gebiet haben sie können sich erwerben. Und seine Vorfahren sind eher so ein bisschen die Geschäftlimacher, Schlaumeier gewesen, die mit guten Verbindungen, so mit den Verbindungen, die sie sich aufgebaut haben und eben vor allem mit Erwerb eigentlich das Reich aufgebaut haben. Aber es ist ihnen nie gelungen, ein zusammenhängendes Reich zu haben. Das heisst, sie haben überall ein bisschen Fleckenteppiche gehabt. Die oberen Lande, das ist eben so ein bisschen bei Dijon gewesen. Die niederen Lande, das war eben bei Brügge gewesen. Und eigentlich die Idee vom Herzog Karl der Kühne war eigentlich, jetzt fügen wir das alles miteinander zusammen und das, was halt fehlt zwischen ihnen, zum Beispiel das Lothringen, das fehlt, das erobern wir. Und das, was ebenfalls fehlt, das ist Teil von Savoyen oder von der Eidgenossenschaft, das erobern wir halt auch.
Mhm. Was ist der Schultheiss von Bern, der Adrian von Bubenberg, der Anführer von der Eidgenossen, für ein Typ gewesen?
Ja, man hat ihn vor allem in der Geschichtsschreibung von der Schweiz von den letzten 150 Jahren hat man ihn so ein bisschen zum Mustereidgenoss stilisiert. Er kommt unmittelbar nach dem Wilhelm Tell in der Geschichtsschreibung eigentlich, könnte man sagen. Und man hat viele Legenden rund um ihn herumgebildet, wo es ihm nicht ganz gerecht wird. Die Familie von Bubenberg ist durchaus auch aus der Adelsschicht, also aus der obersten Schicht eigentlich, vor allem mit der Eidgenossenschaft. Sie ist durchaus verwandt, sie ist auch miteinander vergleichbar mit der Burgund. Sie lebt sogar in dieser burgundischen Tradition. Der Adrian von Bubenberg lässt sich scheiden 1470, 6 Jahre vor der Schlacht. Er hat damals eine neue Frau geheiratet und die Frau war eine savoyische Adlige gewesen. Und die savoyische Adlige ist ganz so im Stil, hat sie gelebt, von dieser burgundischen Hofstil, der sich damals entwickelt hat, wo man so sehr stolz und auch sehr ausdrucksvoll, sehr farbig gelebt hat. Und das hat irgendwie in Bern auch ein bisschen angestoßen. Es kommt zum Konflikt zwischen den von Bubenbergs und Bern. Und effektiv wird der Adrian von Bubenberg, man vergisst das als heute gern 6 Jahre vor der Schlacht aus der Stadt ausgeschlossen. Er geht nach Spiez, dort haben sie einen Landschaftsherrensitz und schmollen dort ein bisschen. Allerdings, die Stadt Bern erklärt dann den Burgunder den Krieg. Effektiv war es Bern oder die Eigenossen, die den Krieg erklärt haben. Und der damalige Berner Schultheisser Niklaus von Diesbach stirbt schon beim ersten Angriff. Und Bern, zumindest im Krieg gegen Burgunder, hat keinen mehr, der wirklich angreifen kann. Also geht man zurück auf den Adrian von Bubenberg, man holt ihn nochmal nach Bern, er kommt triumphal in Bern an, er wird Schultheiss und jetzt fackelt er effektiv nicht mehr lang. Jetzt stellt er sich einem Burgunderherzog entgegen und besetzt die Stadt Murten, die ihm nicht gehört hat, die Bern nicht gehört hat, die der Eidgenossen nicht gehört hat, die eine savoyische Stadt war und damit ist natürlich der Kriegsfall mehr oder weniger provoziert gewesen.
Jetzt kommt für mich, Claude Lange, der Knüller, die beiden Kriegsherren, Karl der Kühne und Adrian von Bubenberg, sind eigentlich so eine Art geistig verwandt gewesen. Die sind nämlich zusammen aufgewachsen und stehen sich jetzt da plötzlich mit ihrem Heer gegenüber.
Ja, das ist das, was man auch gerne vergisst, wenn man quasi den Adrian von Bubenberg einfach nur in seiner eidgenössischen Tradition sieht. Das, was er vollbracht hat in Murten, aber wenn man seine Vorgeschichte kennt und vor allem seine Entwicklung, seine Jugendzeit kennt, dann haben die beiden, der Karl der Kühne und der Adrian von Bubenberg, eine gemeinsame Erziehung gehabt. Also der Adrian ist damals an den Hof gegangen von der Burgunder. Sie haben eine gemeinsame Erziehung gehabt und sie haben einen gemeinsamen Bubentraum gehabt. So wie vielleicht in meiner Generation man denkt hat, man möchte gerne einst als Bub auf den Mond fliegen, so hätte es der damalige Bubentraum gewesen, dass man nach Jerusalem einen Kreuzzug organisieren kann. Und die beiden träumen davon, dass sie gemeinsam einen Kreuzzug machen können nach Jerusalem. Effektiv kommt es natürlich nicht zu dem Kreuzzug, das war ein Bubentraum gewesen. Der Adrian von Bubenberg geht allerdings nach Jerusalem alleine als Pilger. Er wird dort zum Ritter geschlagen, also kommt dort quasi die Würden über, dass er ein Tapferer ist. Und er wird in Jerusalem zu dem Ritter geschlagen, kommt nachher zurück nach Bern und befährt seine politische Karriere an, auch eine diplomatische Karriere. Er war immer sehr ein umsichtiger Mensch, der nicht einfach nur ein Angreifer war, wie man ihn vielleicht heute kennt und wie man ihn vielleicht heute darstellt, sondern ein umsichtiger Mensch, der sehr viel mit Diplomatie gemacht hat. Und wenn es halt nicht weitergegangen ist, hat er dann halt auch zum Schwert gegriffen.
Faszinierend zu wissen vom Historiker Claude Lanchon rund um die Schlacht von Murten und aus der Geschichte in ein paar Minuten wieder ins Hier und Jetzt. Murten spielt die Schlacht ja eben in einem Freilichtspektakel mit Rosskampfszenen und viel historischen Kostümen nach. Wie es tönt, wie es aussieht, unser Reporter war bei der Vorpremiere dabei gewesen.
Sail my yacht. He's taken everything I got. All I've got's this sunny afternoon. Save me, save me, save me from this squeeze. I got a big fat mama trying to break me. So pleasantly live this life of luxury, lazing on a sunny
summertime, in the summertime. live so pleasantly. Live this life of luxury, blazing on a sunny afternoon. In the summertime, in the summertime.
The Kinks mit Sunny Afternoon gehört Mittwochvormittag 10 vor 11. Eine Schlacht mit über 40'000 beteiligten Soldaten, das hat vor gut 540 Jahren in Murten stattgefunden. Und gestern ist die Premiere vom Freilichtspektakel 1476 in Murten über die Bühne. Und so eine riesige Schlacht mit 10'000 Toten ist nicht ganz einfach nachzustellen. Und darum hat sich unser Reporter, der Freddy Gasser, vorgestern alles ganz genau angeschaut, wie man denn so eine Schlacht genau nachspielt.
Ja, und man macht's einerseits mit einer schlichten, aber sehr offenen Bühne. Wie gesagt, man sieht direkt durch die Bühne durch auf Murten, der Murtensee und hinten an der Mauvue. Dann hat man probiert, mit einzelnen Gefechten die ganze grosse Schlacht zumindest anzudeuten. Einerseits mit der Aleggeta, also mit diesen Wams, mit schweren Rüstungen, mit Kettenhemmeln, wie mir ein Statist noch gezeigt hat.
Ja, das ist das Licht. Es geht auch schwerere.
Das ist so. Wie ein Rucksackdämpfer.
Ja, ja. Einfach, dass es über den ganzen Körper halt näher ist. Ja. Und dann kommt noch, sonst noch Rüstungsteile dazu. Und dann sind wir etwa bei 40 Kilo. Alles zusammen. Tute, ja. Mit Platten und Händchen und Helm und allem drum und dran.
Ja, und die Rüstungen, die haben sie dann neu gebraucht, weil in der Kampfszene sind sie also dann schon recht zur Sache gegangen.
Hey, hey, hey!
Die Schlacht bei Murten 1476 zwischen Welschen und Deutschschweizer. Bei uns in der Sendung auch der Historiker, der Claude Lanchon, die Schweizer. Wir haben das im Verlauf dieser Sendung schon gesagt, die Eidgenossen haben die Schlacht gewonnen, obwohl sie waffenmässig unterlegen waren. Es sind 10'000 Tote hat es gegeben. Und jetzt müsste man, oder kann man glaube ich sagen, aus historischer Sicht, Herr Lanchon, die Schweiz in der heutigen Form, die gibt es ohne den Sieg bei dieser Schlacht nicht. Warum nicht?
Ja, ich glaube, es sind verschiedene Elemente zusammengekommen. Wenn man das Unmittelbare anschaut von dieser Schlacht, also das, was sofort passiert ist, die Eidgenossen haben unendlich viel Geld erobert bei dieser Schlacht. Sie haben unendlich viel Kunstschätze erobert. Sie haben eine Artillerie erobert. Kanonen, die sie vorher nicht kennt haben und nicht gebraucht haben. Und sie haben vor allem etwa 3'000 Marketenderinnen, das sind die Waschfrauen gewesen, aber eigentlich Prostituierte von dem Ritter her erobert. Und das alles zusammen hat zum Selbstbewusstsein von den Eidgenossen damals eher ein Völkli, das so ein bisschen am Rand gelebt hat, sehr viel beiträgt. Und die Eidgenossen steigen jetzt während etwa 50 Jahren zu einer europäischen Macht auf, zu einem Machtfaktor auf, der basiert vor allem auf ihren Söldnern, die sie stellen für die verschiedenen Könige und Kaiser und Päpste rund um sie herum. Man kann sagen, etwa 50 Jahre vom rasanten Aufstieg, eine Zeit, die sehr viel Reichtum gebracht hat, die aber auch sehr viel Konflikt gebracht hat. Am Ende von diesen 50 Jahren steht die Reformation, wenn man so will, eine Einkehrbewegung, wo man sich wieder besonnen hat, und zwar Besonnenheit auf eidgenössische Werte, die eher Werte von der Vermittlung und nicht von der Aggression gewesen sind, die eher Werte vom Selbstgenügsamen gewesen sind und vom Schaffigen gewesen sind, als solche vom Erobern und vom Angreifen auf der grossen europäischen Ebene. Man kann sagen, es entsteht eine Eidgenossenschaft, die selbstbewusst ist, eine Eidgenossenschaft, die sich selber nachher anfängt zu regieren, die sich selber anfängt zu ausrichten, aber zuerst mit einer aggressiven Phase, die vor allem sehr viel Reichtum gebracht hat. Und so kann man sagen, eine Grundlage von der heutigen Eidgenossenschaft ist geschaffen worden. Ich würde nicht ganz so weit gehen und sagen, die heutige Eidgenossenschaft gäbe es nicht ohne die Schlacht von Murten. Aber man kann sagen, auf der Entwicklung zu der heutigen Eidgenossenschaft oder zu der schweizerischen Eidgenossenschaft ist das sicher einer der ganz grossen Momente in der Geschichte gewesen, der durchaus bestimmend ist.
Ich bedanke mich ganz herzlich, Claude Lanchon, für die spannenden Informationen. Dankeschön.
Merci.
Und einen schönen Tag noch. Und wir haben jetzt zum Ausklang von unserer Sendung Treffpunkt über die Schlacht von Murten, die historische, noch eine Schweizer Musikerin parat, die auch auftritt im Rahmen von dem Freilichtspektakel 1476. Es ist Jael Melli. Und der Titel, den wir Ihnen jetzt spielen, wo man dann auch dort vor Ort hört, in Murten, das wird noch ganz lang gespielt, bis Ende Juni, wenn es mir recht ist. Die Zeit, die dir noch bleibt. Jael Melli, ein Auftritt, den sie dann hat. Bei der Premiere hat sie es gehabt und auch bei allen weiteren Aufführungen in Murten. Beim Freilichtspektakel 1476 bis zum 28. Juni. Wenn Sie Lust haben, gehen Sie gucken. Und Sie können jetzt schon bei uns auf srf1.ch Bilder zum Beispiel sehen, wie man sich das vorgestellt hat, wie das damals war mit diesen Heer, mit den Zelten, mit den Soldaten. srf1.ch. Oder Sie können ein paar gute Informationen sich holen über das Freilichtspektakel. Blick in die Kulissen. Alles für Sie parat gemacht. srf1.ch.
Es ist früh am Morgen, ich schab mein Bart. Schon ist passiert, ein schlechter Start. Es hat alles geklappt, es wäre alles gut. Und jetzt, was ist? Schon rot! Schon rot, schon rot. Wenn du meinst, jetzt hättest du es geschafft, dann ist es rot. Schon rot, schon rot. Es bringt dir nichts, wenn du fluchst. es nützt auch nichts, wenn du machst und tust, denn rot ist rot. Ich kaufe einen Gipfel, es sei wie neu, dann schau ich nach, auch unten dran. Es ist immer das Gleiche, es bleibt immer mich. Was ist? Schon rot! Ich bleib am Spieltisch, hab Fürschi gemacht, tun alles auf schwarz, auch mein Schwarz. Nicht alles klappt, nicht alles gut. Was ist? Schon rot!
Sonny Vescoli mit einem uralten Titel, aber immer wieder schön zum Hören, oder? Das ist ein bisschen eine Reise.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.